Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Heute geht die zweitägige Umweltministerkonferenz der Länder in Hamburg zu Ende. Ein Thema: die Steckdosenpflicht für Seeschiffe. Außerdem im Programm: wie viel Wild verträgt neuer Wald und wie kann die Jagd den Aufbau unterstützen? Rind und Ziege, der Fleischhunger in Kenia wächst. Vanadium, Lithium, Kobalt. In Schweden wird nach Batteriemetallen gesucht. Und im Verbrauchertipp geht es heute um den Kauf eines Ferienhauses im europäischen Ausland. Dass der Schutz von Klima und Insekten wichtige Themen für die halbjährliche Länder-Umweltministerkonferenz sind, wissen auch Landratten. Das Thema Landstrom für Seeschiffe beschäftigt dagegen vor allem Menschen in Hafenstädten wie Kiel und Hamburg. Die Debatte über Schiffsabgase in Häfen ist in den letzten Monaten immer intensiver geführt worden. In Hamburg hatte sie ihren bisherigen Höhepunkt mit privaten Schadstoffmessungen, die Anwohner vorgenommen haben. Denn direkt am Hafen gibt es keine staatlichen Messstationen. Nun wird die Stadt jedoch aktiv und bringt auf der Umweltministerkonferenz in Hamburg zusammen mit Schleswig-Holstein einen Antrag zur Landstrompflicht ein. Steckdosenpflicht also für Schiffe während ihrer Liegezeit im Hafen. Julia Weigelt zur Landstromdebatte.
Die Bundesregierung wird gebeten, Regelungen zur Einführung einer Landstrompflicht für Seeschiffe zu erarbeiten. Was hier so freundlich klingt, hat es in sich. Denn mit Tagesordnungspunkt 35 der Umweltministerkonferenz von Bund und Ländern erhöht Hamburg den Druck auf die Räder. Schon vor einem Monat hatte Hamburgs Senat angekündigt, 76 Millionen Euro für 10 neue Riesensteckdosen in seinem Hafen auszugeben. Die sollen Container- und Kreuzfahrtschiffe nutzen. Ab 2022 im Probebetrieb, ein Jahr später dann regulär, erklärte Bürgermeister Peter Tschentscher von der SPD im Oktober.
Der Hamburger Hafen will den Landstrom und wir fordern alle dazu auf, diese Entwicklung mitzugehen.
Allerdings, auch mit den neuen Steckdosen werden laut Tschentscher jährlich nur 300 Schiffe Landstrom nutzen. Wenn man diese Zahl zugrunde legt, wären das 4% der insgesamt 8000 Schiffe, die Hamburg jährlich anlaufen. Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan von den Grünen begrüßt die Millioneninvestition zwar, stellt aber gleichzeitig klar:
ab einem bestimmten Punkt, wenn wir fertig sind, muss es dann aber auch so sein, dass dieser Landstrom dann auch wirklich von den Schiffen auch wirklich genutzt wird und dann eine Verpflichtung eingeführt wird.
Dem stimmt Malte Siegert vom NABU Hamburg zu.
Es nutzt nichts, einfach Landstromanlagen hinzustellen und am Ende die Abnahme nicht verbindlich zu machen. Das erzeugt keine Wirkung, denn solange eben die Erzeugung von Strom an Bord deutlich, deutlich günstiger ist, wird kein Unternehmer dann aus der Perspektive sagen, ich nehme jetzt mal Landstrom ab.
5 bis 10 Cent pro Kilowattstunde kostet die Stromerzeugung mit dem Schiffsdiesel laut Siegert, während Landstrom wegen Steuern und Abgaben mit 30 Cent zu Buche schlägt. Der Bund prüft deswegen Rabatte bei der Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz. Eine Landstrompflicht würde Hamburg helfen, seine Klimaziele zu erreichen. Bis 2030 will die Stadt ihre CO2-Emissionen um 55% im Vergleich zu 1990 senken. Aber es geht auch um die gesundheitsschädlichen Stickoxide, sagt Malte Siegert. 70% von ihnen stammen in Hamburg demnach von Containerschiffen. Weil Stickoxide sich in der Atmosphäre zu Feinstaub verwandelten, könnten sie vom Wind bis zu 400 Kilometer weit geweht werden, also bis zur polnischen Grenze, sagt der NABU-Sprecher. Deswegen reiche die Verantwortung von Häfen weit über die Stadtgrenzen hinaus.
Und insofern ist die Initiative prinzipiell zu sagen, wir wollen eine Landstrompflicht super, aber es darf dann nicht nur eine Worthülse bleiben, es muss dann am Ende des Weges auch gemacht werden.
Inwieweit sich die Mitglieder des rot-grünen Hamburger Senats allerdings einig sind, ist fraglich. Denn auf den Landstromantrag des grünen Umweltsenators angesprochen, reagiert die Hamburger Wirtschaftsbehörde, zu der auch die Hafenverwaltung gehört, verhalten. Ein Interview wolle man nicht geben. Eine Behördensprecherin weist allerdings auf einen Senatsbeschluss zur geplanten Landstrominvestition vom Oktober hin. Die Beschlusslage des Senats sei eindeutig. Von einer Landstrompflicht sei darin nicht die Rede. Das dürfte den Verband Deutscher Reeder mit Sitz in Hamburg freuen. Der Verband begrüßte die Verbreitung von Landstromanlagen zwar, hat jedoch eigene Vorstellung von deren Nutzung. So sei Landstrom eher für Linienschiffe wie Fähren geeignet, teilte Präsidiumsmitglied Ralf Nagel mit. Containerschiffe dagegen machten an unterschiedlichen Liegeplätzen fest oder müssten während des Be- und Entladens bewegt werden. Dafür brauche es flexible Landstromanlagen, deren Bau die Möglichkeiten von Häfen und vielen Schiffen übersteige. Trotzdem rüsten Reedereien manche Schiffe auf Landstrom um. Bei Hapag-Lloyd sind es nach eigenen Angaben bislang 23. Wie ein Sprecher mitteilte, sind diese Schiffe vor allem in kalifornischen Gewässern unterwegs. Denn da gibt es eine Landstrompflicht.
Julia Weigelt zur Steckdosenpflicht für Seeschiffe im Hafen. Sturm, Dürre, Borkenkäfer. Nach 2 Stressjahren für den Wald sollen rund 180.000 Hektar wieder aufgeforstet werden. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner will gemeinsam mit Bundesländern rund 800 Millionen Euro dafür zur Verfügung stellen. Doch die Aufforstung ist gefährdet, vor allem durch Wildtiere, die sich über junge Pflanzen und Knospen hermachen. Wie viel Wild verträgt neuer Wald und wie kann die Jagd den Aufbau des Waldes unterstützen? Maike Rademacher hat die Argumente der Beteiligten zusammengetragen.
Die jungen Triebe der Bäume werden gerne von Rehen und Rotwild abgeknabbert, besonders die Spitzen von Laubbäumen. Um zu verhindern, dass das Wild die teuren Aufforstungen auffrisst, plant das Bundeslandwirtschaftsministerium derzeit eine Novellierung des Bundesjagdgesetzes. Konkret sollen Waldeigentümer und Jäger gemeinsam dafür in die Pflicht genommen werden, sagt Axel Heider, der zuständige Experte im Bundeslandwirtschaftsministerium.
Beide Seiten sollen sich künftig jährlich eigenverantwortlich über einen Mindestabschuss für Rehwild verständigen. Wenn sie sich nicht einigen, wird die untere Jagdbehörde eingeschaltet. Sie muss dann die Mindestabschussquote festlegen.
Das Bundesjagdgesetz sieht bisher nur eine Höchstabschussquote vor. Allerdings enthält es bereits Sanktionen, wenn der Wildverbiss zu hoch ist. Dann können zuständige Behörden auch jetzt schon selbst jagen lassen. Eine Gesetzesänderung hin zu einer Mindestquote sei deshalb nicht ausreichend, sagt Heider.
Die Waldbesitzer und Jäger müssen vor Ort Hand in Hand zusammenarbeiten.
Wird der Wildbestand nicht reduziert, müssten die Waldbesitzer, private wie staatliche, frisch bepflanzte Lichtungen oder auch einzelne Bäume schützen, etwa mit Wildzäunen. Wildzäune sind nicht nur teuer, sie müssen auch regelmäßig kontrolliert werden. Dass es auch ohne Zaun geht, zeigen Waldbesitzer wie Lutz Freitag. Der Förster hat in Brandenburg rund 320 Hektar Wald, jagt selbst und ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft.
In meinem Wald mache ich das so, dass ich möglichst störungsarm jage. Das heißt, das Wild hat das ganze Jahr Ruhe, aber an 2 oder 3 Tagen im Wald jage ich mit einem massiven Aufgebot an Jägern und wir versuchen dann, den Bestand zu reduzieren.
Ohne Jagd, sagt er, seien die Bäume nicht ausreichend geschützt.
Das Wild ernährt sich eben von Knospen, denn im Winter wächst kein Gras, keine Blühpflanzen und dadurch bleiben den Rehen und Hirschen einfach nur Knospen an den jungen Bäumen. Es ist wirklich so, man kann es so deutlich sagen, Waldumbau geht nicht ohne Gewehr in Deutschland. Wir brauchen angepasste Schalenwildbestände und arbeiten nun mal nicht mit der Antibabypille.
Klöckners Plan könnte damit einen alten Streit neu entfachen. Die meisten der 384.000 Jagdscheininhaber sind im Deutschen Jagdverband organisiert. Der DJV erkennt zwar an, dass der Verbiss der jungen Bäume ein Problem ist. Seiner Ansicht nach ist aber nicht die Zahl der Tiere Ursache dafür. Geschossen werde mit über 2 Millionen Tieren pro Jahr genug, sagt Thorsten Reinwald, stellvertretender Geschäftsführer des Deutschen Jagdverbandes.
Das ist absoluter Rekord. Das heißt also, die Jäger machen schon ihre Hausaufgabe. Die Jäger erlegen sehr, sehr viele Wildtiere. Also wir Jäger sehen uns schon als Partner der Förster. Die Formel Waldumbau mit dem Gewehr, das ist einfach viel zu kurz gedacht.
Wenn überhaupt mehr Jagd, dann solle sie konzentriert nur da stattfinden, wo massiv aufgeforstet wird, nicht aber flächendeckend. Wichtiger sei der Schutz der Pflanzen.
Experten schätzen, dass wir in Deutschland in den nächsten Jahren etwa 5 Milliarden Bäume pflanzen müssen, um die Schäden der letzten beiden Dürrejahre auszugleichen. Und wenn ich die einbringe, diese Bäume aktiv pflanze, dann muss ich die schützen. Die muss ich schützen gegen schnell wachsende Brombeeren, gegen Farne, gegen konkurrierende Pflanzen, aber auch natürlich gegen Tiere. Das fängt von der Maus an und hört beim Hirschen auf. Wir wollen jetzt nicht großflächige Zäunungen haben, weil Zäunungen wiederum natürlich Wildtiere ausschließen und damit natürlich auch den Lebensraum wegnehmen.
Mehrere Bundesländer sind allerdings angesichts der verbreiteten Wildschäden bereits gesetzlich aktiv geworden. Hessen hat Anfang 2019 eine Schalenwildverordnung erlassen, mit deren Hilfe das Wild reduziert werden soll. Thüringen hat gerade in seinem Waldgesetz neu vorgegeben, dass nahe den Schadensflächen die Zahl der Rehe und Hirsche wirksam reduziert werden muss. Zudem ist die Fütterung nur in sehr kalten Wintern erlaubt. Wildbestände flächendeckend zu reduzieren, befürwortet auch der wesentlich kleinere ökologische Jagdverband. Der ÖJV plädiert dafür, die im Gesetz festgehaltene 9-jährige Mindestpachtzeit der Jagd auf ein Jahr zu verkürzen. Damit könnten Waldbesitzer sich schneller andere Pächter suchen, wenn sie mit den Abschusszahlen nicht zufrieden sind. Für die Aufforstung, wie für Verbissgutachten, für Schadenerfassung und Beratung der Waldbesitzer, braucht es allerdings Försterinnen und Förster. Genau hier haben die Bundesländer in den vergangenen Jahren kräftig Personal eingespart. Die Frage, woher die Fachkräfte so schnell kommen sollen, wird mit den neuen Gesetzesplänen jedoch nicht beantwortet.
Förster und Jäger müssen zusammenarbeiten, damit der geplante Aufbau neuer Wälder erfolgreich verläuft. Dass wachsender Wohlstand mit wachsendem Fleischhunger verbunden ist, lässt sich gerade in Kenia beobachten. Während die Fleischproduktion in den Industrieländern seit dem Jahr 2000 stagniert, nimmt sie in Afrika zu, so eine jüngst veröffentlichte Studie. In Kenia ist Grillfleisch besonders beliebt, aus Nairobi berichtet Antje Diekans.
Mittagszeit in Nairobi. Was Kenianer jetzt wollen, ist klar.
Nyama choma, ini ya ng'ombe.
Nyama choma, das heißt Grillfleisch, und zwar Rind oder noch lieber Ziege. Beides bekommen sie hier, am Grillstand von Machete. Seinen Spitznamen hat er nicht umsonst. Das scharfe Messer ist ständig im Einsatz.
Ich brauche die Machete, um harte Teile klein zu schneiden und um durch die Knochen zu kommen.
Imbisse wie diesen gibt es überall in Nairobi. Im Geschäftsviertel etwas schicker, im Slum einfach. In jedem Fall gern mit kompletten Rinderhälften im Schaufenster. Die Kenianer lieben ihr Fleisch. In den vergangenen Jahren ist der Konsum stetig angestiegen, sagt Ernährungswissenschaftler Kefania Numba.
Je mehr Einkommen die Leute haben, desto mehr Rind essen sie. Dabei sollten sie verstehen, dass sie ihren Fleischkonsum zurückfahren müssen. Wir sehen schon eine Zunahme von Zivilisationskrankheiten.
15 Kilogramm Fleisch ist ein Kenianer inzwischen durchschnittlich im Jahr. Das ist immer noch weniger als die Deutschen mit rund 60 Kilogramm, aber deutlich mehr als noch vor einigen Jahren. Während der Fleischkonsum in den meisten Industrieländern stagniert, nimmt er in Afrika zu. Ein Grund dafür ist, dass sich in Ländern wie Kenia schlicht und einfach mehr Menschen Fleisch leisten können. Außerdem essen viele schon aus Tradition vor allem Fleisch, wann immer sie es bekommen können.
Es gibt mehrere Gruppen, zum Beispiel die Maasai, die meinen, die meisten ihrer Proteine müssten vom Rindfleisch kommen.
Eine Herde Rinder grast am Straßenrand, eine Stunde Fahrzeit von der Hauptstadt Nairobi entfernt. Hier beginnt schon das Maasai-Land. Die Maasai sind Halbnomaden. Die Männer ziehen mit Herden von Kühen und Ziegen umher. Immer auf der Suche nach grünem Weideland. Misololo Olentuma treibt rund 2 Dutzend Tiere vor sich her. Was seinen Speisezettel angeht, ist er ein typischer Maasai.
Ich kann 30 Tage am Stück nur Fleisch essen. Ein Maasai vertilgt im Jahr bestimmt 8 Ochsen. Manche Leute schaffen 2 Kilo, aber ich kann 3 Kilo am Tag essen.
So schlank, wie er aussieht, wird das aber eher die Ausnahme sein. Trotzdem, Maasai sind die größten Fleischesser in Kenia.
Die Hauptnahrung der Maasai war schon immer Rind. Wir machen auch Suppe daraus. Dann kommen ein paar Kräuter dazu. Das ist eine sehr gute Ernährung.
Der Experte sieht das anders. Es fehlt das Wissen, was gesund ist, meint er.
Viele Leute verstehen einfach nicht, wie gefährlich es ist, zu viel Fleisch zu essen. Wir reden zum Beispiel über Krebserkrankungen, die zugenommen haben. So viele Menschen in Kenia sterben inzwischen an Krebs.
Weil der Fleischbedarf inzwischen so groß ist, werden auch die Tiere anders gehalten. Die Massenproduktion hat zugenommen. Die Rinder sollen möglichst schnell schlachtreif sein. Dafür wird auch zu Medikamenten gegriffen.
Einige unserer Kühe bekommen Spritzen mit Antibiotika. Das ist natürlich nicht gut, denn so steigt das Risiko, dass sich Resistenzen ausbilden.
Neben den Maasai essen vor allem die Einwohner der Großstädte viel Fleisch. Die Cafés hier bieten selbst zum Frühstück eine üppig fleischlastige Speisekarte an. Würstchen, Schinken, Speck. Das gefällt dem Ernährungswissenschaftler gar nicht.
Viele Kenianer haben einen sogenannten westlichen Lebensstil angenommen. Sie essen viel verarbeitetes Fleisch, gerade zum Frühstück. Manche Leute verspeisen dann ganze 5 Würstchen. Das ist einfach zu viel.
Kefan Yanumba schreibt eine Kolumne für Kenias größte Tageszeitung, in der er über gesundes Essen aufklärt. Aber bei den meisten scheint er auf taube Ohren zu stoßen. Die Stammkunden in Machetes Grill können sich ein Mittagessen ohne Fleisch jedenfalls nicht vorstellen.
Aufhören, Fleisch zu essen? Nein, das ist einfach nicht möglich.
Wie in ganz Afrika wächst auch in Kenia der Appetit auf Fleisch. An mehr als 600 Stellen in ganz Schweden wird nach seltenen Batteriemetallen gebohrt. Der Staat hat privaten Firmen erlaubt, vermutete Vorkommen zu erkunden. Doch Besitzer und Bewohner der betroffenen Grundstücke wehren sich. Sie fürchten einen Metallrausch mit schlimmen Folgen für Schwedens Natur. Aus Stockholm, Carsten Schmiester.
Wie es aussieht, steht Umweltschutz gegen Umweltschutz. In ganz Schweden vermuten Experten erhebliche Mengen von stark gefragten, aber eben seltenen und auf dem Weltmarkt immer teureren Batteriemetallen wie Kobalt, Lithium oder Vanadium. Im öffentlichen schwedischen Sender SVT bestätigte das der Geologe Magnus Leit. Schweden hat sehr gute Voraussetzungen für seltene Metalle. Holcerum südwestlich von Stockholm ist zum Beispiel einer von nur 2 derzeit bekannten Orten in der EU mit bestätigten Vorkommen. Die Metalle werden für alle modernen Technologien benötigt. Das Problem ist, dass China den Markt beherrscht. Und ein Teil der Lösung dieses Problems könnte Schweden sein. Im Land herrscht seit einiger Zeit ein regelrechter Metallrausch. Von Norden bis Süden wird an mehr als 600 Stellen gebohrt und nach den Metallen gesucht. Firmen, von denen viele auch aus dem Ausland kommen, haben allein im vergangenen Jahr umgerechnet mehr als 70 Millionen Euro für diese Erkundungen ausgegeben. Der Staat hat sie genehmigt, auch wenn sie meist auf privatem Grund und gegen den Willen der Eigentümer passieren. Die können sich zwar wehren, sagt Åsa Persson, Leiterin der zuständigen Behörde für Bodenschätze. Man hat das Recht, Einspruch zu erheben, aber wenn man, wie das meistens passiert, erfolglos durch alle Instanzen gegangen ist, kann man das nicht mehr stoppen. Nicht zu stoppen ist unter anderem der Brite Alex Walker von der Firma Scandi Vanadium, die im Süden Schwedens erkundet und ganz offensichtlich sehr große Pläne hat. Wir benötigen neue Materialien, um von einer CO2-basierten auf eine nachhaltige Wirtschaft umzustellen, und wir wollen diesen Wandel vorantreiben. Uns ist klar, dass wir dafür die umweltfreundlichste Mine der Welt hier in Schonen bauen müssen. Nein, danke sagen dagegen viele Anwohner der betroffenen Gebiete, so wie in diesem Fall die Landwirtin Sandra Lindström. Für viele von uns geht es um Land, das seit Generationen immer weiter vererbt wurde. Wenn da ein Bergbauunternehmen kommt und das Land haben will, dann hat man ja wohl das Recht, betroffen zu sein. Was wird denn aus dem Weideland und den Äckern, die wir bewirtschaften? Und überhaupt, was wird aus der schönen schwedischen Natur, wenn an allen Ecken und Enden im Land gebohrt und gebuddelt wird? Der Widerstand formiert sich. Eine der treibenden Kräfte im südschwedischen Schonen ist dabei Mutter Christa, eine Nonne. Es ist naiv zu glauben, dass sie Probebohrungen nur für eine Bestandsaufnahme machen. Das ist natürlich der Anfang von etwas ganz anderem, das dann alle Schweden betrifft. Deshalb tun wir uns zusammen. Das macht uns stark.
In Schweden wächst der Widerstand gegen die Suche nach Batteriemetallen, mit denen das Land in die nachfossile Ära einsteigen will.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer immer wieder gerne in dieselbe Ferienregion fährt, spielt vielleicht mit dem Gedanken, ein Ferienhaus im europäischen Ausland zu kaufen. Woran ist zu denken, wenn dieser Traum in Erfüllung gehen soll? Margret Bielenberg mit dem Verbrauchertipp.
Südfrankreich, Toskana oder Norwegen? Ein Ferienhaus zu erwerben ist für viele ein Traum. Christian Ment und seine Familie haben sich ihren Traum vor einigen Jahren in Schweden erfüllt.
Also wir hatten schon durch mehrere Urlaube in Schweden eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie das Haus wohl sein müsste. Ungefähr so und so groß weiß man ja. Und es sollte natürlich an einem See liegen.
Letztendlich haben sie ein Haus gefunden, das nicht an einem See lag, sondern inmitten von Wiesen in Waldesnähe. Unterstützung hatten sie von einem deutschen Makler vor Ort.
Und in Schweden ist das so, dass die Makler, ja, also im Kaufvertrag, auch das Notarielle abwickeln, auch den Grundbucheintrag bestellen. Das war also insofern ideal. Man konnte sich dem so anvertrauen. Die sind staatlich geprüft und lizenziert.
Eine deutschsprachige Maklerfirma sollte die erste Anlaufstelle sein, empfiehlt auch Alexander Kreuzig von der Verbraucherzentrale Hamburg. Fast überall lässt sich in Europa ein Ferienhaus erwerben, sagt der Verbraucherschützer.
Dänemark ist eins der Länder, wo das nicht geht. Die europäischen Länder, die nicht zur EU gehören, die haben natürlich völlig eigene Regeln. Aber auch in EU-Ländern kann es sehr unterschiedlich sein. Es kann halt sein, dass die bisherigen Besitzverhältnisse nicht dokumentiert wurden und man dadurch eigentlich nicht ganz sicher sein kann. Deswegen sollte man eben das auch juristisch prüfen lassen, vor Ort durch entsprechend versierte Anwälte.
Die meisten deutschen Botschaften und deutschen Vertretungen im Ausland haben Listen deutschsprachiger Anwälte und Notare, die auf der jeweiligen Homepage einsehbar sind. In der Regel lässt sich die Ferienimmobilie nicht mit einer deutschen Sparkasse oder Bank finanzieren. Es müssen Finanzierungsangebote vor Ort geprüft werden. Genug Eigenkapital sei zu empfehlen.
Wobei die steuerliche Sicht sicherlich so ist, dass man möglichst wenig Eigenkapital reinbringt, aber damit einem die Immobilie nicht das Genick bricht, sollte man auf jeden Fall einen Eigenanteil mit einbringen, der so in der Größenordnung von 20% liegen sollte.
Meist lasse der Verkäufer mit sich handeln, sagt der Verbraucherschützer. So hat die Hamburger Familie beispielsweise nicht nur ihr Schwedenhaus gekauft, sondern auch noch jede Menge Werkzeug und alte Möbel mit hineingehandelt. Ein Gutachter sollte sich das Haus auf jeden Fall vorab ansehen, das meint auch Christian Ment.
Wir waren unsicher mit Holzhäusern. Man hat ja als Deutscher da kaum Erfahrung. Also wie ist die Bausubstanz? Gibt es da Gefahren mit Schimmel oder mit Borkenkäfer? Und haben einen deutschen Freund, einen Allround-Handwerker mitgenommen. Und der ist vor dem Kauf einmal durchs ganze Haus, um so zu gucken, ist alles Wichtige okay.
Wer sein Ferienhaus auch regelmäßig vermieten möchte, sollte sich unbedingt bei einem Steuerberater informieren, da es umfangreiche Regelungen dazu gibt, sagt Alexander Kreuzig. Außerdem sollte das Haus dann in einem beliebten Urlaubsort mit guter Verkehrsanbindung liegen. Wer sich für eine Immobilie in Frankreich interessiert, kann sich an das Europäische Verbraucherzentrum in Kehl wenden. Dort gibt es einmal im Monat eine Immobiliensprechstunde.
Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg. Markus Söder muss nicht ins Gefängnis. Eine Zwangshaft gegen Amtsträger ist nicht möglich, auch nicht, um sie dazu zu bringen, Dieselfahrverbote in München durchzusetzen. So steht es heute in den Schlussanträgen des Generalanwalts beim Gerichtshof der Europäischen Union. Zur Vorgeschichte. Bayern weigert sich, eine rechtskräftige Entscheidung, die die Deutsche Umwelthilfe erstritten hat, auf bestimmten Straßen in München umzusetzen. Laut Unionsrecht müssen nationale Gerichte Grenzwerte für Stickstoffdioxid allerdings mit allen erforderlichen Maßnahmen durchsetzen. Auch mit Zwangshaft für den Ministerpräsidenten und andere Amtsträger? Der Generalanwalt kommt zu dem Ergebnis, dass dies das Grundrecht auf Freiheit verletzen würde. Außerdem gäbe es auf europäischer Ebene ein Zwangsmittel, nämlich das Vertragsverletzungsverfahren, das zu finanziellen Sanktionen für den Mitgliedstaat führen kann. Der Gerichtshof befasse sich bereits mit einer Vertragsverletzungsklage der Kommission gegen Deutschland in Bezug auf die Luftverschmutzung, unter anderem in München. Der Bundestag beschließt die Masernimpfpflicht. Dazu gleich mehr in den Informationen am Mittag mit Silvia Engels. Und das war Umwelt und Verbraucher. Danke fürs Zuhören, sagt Susanne Kuhlmann.